Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Hallo, liebe Claudia.
Schönen guten Tag, liebe Franziska.
Na, wieder eine Woche vergangen. Und ich habe noch so gedacht, wir haben ja über Urnen gesprochen, aber Särge gehören ja eigentlich auch dann an der Stelle noch mit ins Thema.
Ja.
Und da ist ja mit Selbermachen tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das doch... Ich habe zwar mal gelesen, also auch da ist ja irgendwie, hat ja auch was, ne? Wenn man jetzt seinen eigenen Sarg schon mal zu Lebzeiten zimmert, seine eigene Kiste, habe ich auch mal irgendwie so einen Bericht gesehen von so einer, ich glaube, das war aber in Berlin, so eine Gruppe von älteren Menschen, die tatsächlich munter schnitzten, sägten und hämmerten die da, alle, jeder an seiner Kiste. Kann man natürlich machen. Aber die meisten Särge doch, also würde ich sagen, 98% aller Särge werden außerhalb von Deutschland hergestellt und auch recht günstig hergestellt. Und da gibt es ja auch große Unterschiede, also kostenmäßig, zwischen der ganz simplen Kiste aus einfachem Kiefernholz. Wie heißt das andere Holz noch?
Fichte.
Fichtenholz, ja, das ist die allereinfachste Sorte. Also das sind so die einfachen Verbrenner, ne? Und das sind aber oft, finde ich auch, das sind die schlichten, hellen Holzkisten.
Ja.
Ich finde immer, es hat ja auch was. Also warum muss das jetzt so teuer sein? Und
klar,
für viele ist es aber auch natürlich eine Prestigefrage, die mögen, also Menschen, die einfach schon zu Lebzeiten auf sehr großem Fuße und schillerndem, schönen Fuße gelebt haben, mögen natürlich dann auch gerne den dicken Eichensarg oder die Beschichtung mit Klavierlack. In allen gibt es ja auch in allen möglichen Farben oder so. Das ist ja auch schon natürlich eine andere, ganz andere Preiskategorie dann. Ne?
Da musst du richtig ja, und man weiß nicht, wie viele letztendlich unter den Teppich gekehrte Familiendramen da auch noch hinterstecken.
Na, ja, dass man sozusagen so ein bisschen als Ausgleich wird dann da nochmal ordentlich investiert.
Kann sein. Ich habe letztes Jahr eine Bestattung miterlebt in Berlin. Und das ist der trauernde Witwe, ist ein Architekt. Und der hat den Sarg für seine verstorbene Frau selbst gebaut. War ein ganz, ganz schönes Teil. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie wie eine komische Aussage, das wird in der Erde versenkt und Feierabend, ne? So, das heißt, hinterher sieht das ja niemand mehr. Aber er hat, glaube ich, ganz...
Wie bei den Urnen, ne?
Wie bei den Urnen, genau. Das heißt, er hat, glaube ich, ganz viel seiner... Wer weiß, was er während der Arbeit abgearbeitet hat.
Na, das wollte ich sagen. Das ist ja dieses der Sinn des Selbermachens, dass das einfach ein Teil der Trauerverarbeitung auch ist. Also ganz, ganz besonders schön finde ich es immer bei Paaren, die Sternenkinder geboren haben, dass die dann, also die rege ich eigentlich immer dazu an, selber was zu bauen.
Ja.
Und das ist meistens ganz, ganz wichtig.
Ja.
Weil die fühlen sich ja vollkommen anders, wenn sie sich da jetzt kreativ ein bisschen ausleben können.
Deswegen ist ja diese Idee, dass auf irgendeine Art und Weise Särge ausgemalt werden oder angemalt werden von außen oder von innen. Deswegen ist das ja auch so sinnvoll.
Absolut sinnvoll. Es ist eben wunderschön. Es ist einfach wunderschön, was da oft bei rauskommt.
Ja.
Und es ist zugleich aber auch zutiefst gesundend.
Genau.
Ein ganz gesunder Prozess.
Ein ganz beruhigender und gesunder Prozess ist das.
Mhm. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr immer darüber, wenn einfach so viel wie möglich Selbstbeteiligung da ist. Und das geht auch, also ne, nichts gegen wunderschönen Blumenschmuck. Und da ist also ja so vieles möglich. Und die schon einmal erwähnte grüne Manufaktur in Hamburg ist einfach für mich immer noch der wunderbarste Abschiedsfestgestalter, Künstler, der das so künstlerisch macht wie kaum ein anderer, gar keine Frage. Dennoch ist so ähnlich wie das, was ich, glaube ich, beim letzten Mal über Urnen gesagt habe, finde ich es oft wunderschön, wenn dann einfach die Familie, die Kinder, die vielleicht die Mutter oder wer auch immer da gerade gestorben ist, einfach da vor Ort noch in der Kirche oder in dem Saal, wo die Trauerfeier stattfindet, wenn da einfach das Gesteck selbst gemacht wird. Ja, da klar. werden dann Blumen klar. gekauft und dann kann man das und das kriegt immer so eine bestimmte Dynamik. Also das kriegt dann immer so ein Engagement. Die sind alle unheimlich engagiert und wollen es schön machen. Klar. Ja, und wollen eigentlich doch klar. dem Verstorbenen oder der Verstorbenen einfach noch so ihr eigenes und was Schönes mit auf den Weg geben. Und das ist einfach, also nichts ist schöner als das und befriedigender auch. Das ist was zutiefst Befriedigendes.
Ich habe mal irgendwann, vor ganz vielen Jahren ist im NDR so ein kleiner Bericht über meine Arbeit gelaufen. Und da haben wir bei einem Bestattungshaus gedreht. Und das fängt damit an, dass ich aus einem Sarg steige. Mhm. Und das ist ein Korbsarg gewesen, ein geflochtener für einen erwachsenen Menschen. Ja. Und mittlerweile gibt es ja so, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, ein Bücherregal, das kannst du sozusagen, da stehen die Bücher drin und wenn eines Tages du tot bist, dann kannst du die einzelnen Bücherregale rausziehen, die einzelnen Regalfächer rausziehen und die zusammengelegt ergeben genau den Deckel von deinem Sarg.
Also da muss ich jetzt ehrlich gestehen, das habe ich noch nie gehört.
Echt? Also ich finde es eine lustige Idee und ich sag immer zu meinen Kindern, wenn ich eines Tages sterbe, dann nehmt das billigste und einfachste, was ihr überhaupt nehmen könnt, das geht sowieso in die Erde und das soll möglichst schnell durchlöchert werden, weil das ist Erde und das soll vergehen. Und könnt ihr bitte den Rest, der da übrig bleibt, verfeiern?
Verfeiern oder verfeuern?
Verfeiern.
Ach so, der Rest des Geldes.
Den Rest des Geldes verfeiern und dann bitteschön, das kann der einfachste Fichtensarg sein. Ich habe irgendwann mal ein Buch geschrieben, das finde ich auch immer noch ein gutes Buch über Abschiedskultur, sinnvolle Abschiedskultur. Das heißt, wir sehen uns und da habe ich ein kleines Bild drin gehabt von einem Comiczeichner und habe ich dann aber so sinngemäß auch in diesem Artikel drin oder in diesem Kapitel in dem Buch drin geschrieben, das Tabu, das angesichts des Todes ist und angesichts von Bestattung ist, das ist erst dann ein kleines bisschen erlöst, wenn wir in einem bekannten Möbelhaus einen Sarg zum Selbstzusammenzimmern kaufen können. So ein skandinavisches.
Ja, aber bloß nicht Ikea, da habe ich gerade wieder Schlechtes drüber gelesen, wo die ihr Holz herholen.
Nein, das ist schon klar. Das will ich auch gar nicht sagen, sondern das ist im Grunde, ich habe immer den Eindruck, wenn irgendwelche Gegenstände, die sozusagen in der Gesellschaft vorhanden sind, wenn die bei Aldi auftreten, dann ist es vollkommen klar, dass es gemeinschaftskompatibel geworden ist. Hm. Und das ist bei Särgen zum Zusammenbauen auch so.
Ja, ich sehe jetzt gerade vor mir, wie man dann irgendwie für seinen Papi oder seinen Schwager da fluchend die Gebrauchsanleitung vor der Nase an diesem Sarg rumschraubt.
Genau. Und eine falsche Übersetzung als Anleitung da ist oder sowas. Ich meine, das hat doch humoristische.
Aber ist auch witzig, ja.
Es ist doch witzig, ne?
Ja, absolut.
Aber das ist eben halt noch nicht da. Das, was ich so sehe, da sehe ich auch so ein bisschen Nord-Süd-Gefälle, ist, dass wir im Süden eher das ganze Jahr Grablichter kaufen können. Mhm. Aber das fängt hier oben auch ein bisschen an. Im Norden.
Aber also dieses selber zusammenbauen, das ist jetzt noch ein Schritt mehr als das, was ich mache. Mein Konzept ist ja immer so ein bisschen, ich mache ja alles mit den Angehörigen. Also das heißt, ich beziehe sie eigentlich mit ein und es geht schon da los, dass sie den Sarg mit mir verladen.
Ja, wunderbar.
Und dass wir da gemeinsam hin, also sie fassen auch mit an und das, ja, das ist natürlich, für viele ist das völlig absurd. Das finden die ganz schlimm, die Vorstellung, dass sie da jetzt die Kiste anfassen. Und das ist ja die Arbeit des Bestatters. Ne? Der soll jetzt da stillschweigend irgendwie am besten lautlos irgendwie reinkommen und ganz schnell abholen und wart nicht mehr gesehen. Aber das gemeinsam zu machen, meiner Meinung nach, hat das einfach was gesunden ist.
Ich habe das mal
Gefühle, nochmal wirklich ist mir wichtig, und das mit gesunden meine ich, weil es kommen dann im Prozesse des selber Tuns Gefühle hoch, die man vielleicht gar nicht erwartet hat,
ja,
hätte, dass sie von, genau, ganz unten hochkommen. Und die kommen auch nicht unbedingt von alleine irgendwann später noch. Nicht zwangsläufig. Genau. Die kommen anders, wenn es dann sozusagen mitten im Tun geschieht, in der Aktivität.
Ich habe das mal erlebt bei einer Bestattung, das war in meinem näheren Umkreis, und ich habe dann sozusagen, kommt ja immer so ein Friedhofsgärtner und bringt die ganzen Blumen, die da in der Kapelle lagen und so weiter, bringt die dann alle, und ich habe dann zu den Leuten gesagt, das machen wir selber. Und dann haben alle eigentlich gleich begeistert mit angepackt, alle, die körperlich dazu in der Lage waren, waren begeistert dabei und haben die ganzen Blumen von diesem Wagen genommen und dann auf dem Grab drapiert und so weiter. Und der Friedhofsgärtner war beleidigt.
Ja, natürlich.
Der hat gesagt, das müssen die aber trotzdem bezahlen.
Ja, aber die sind ja teilweise sogar schon, die Kapellenwärter oder so, die sind ja teilweise schon beleidigt. Oder der Friedhof lässt häufig noch nicht mal von der Verwaltung aus zu, dass die Angehörigen selber das Urnengrab zu schaufeln dürfen.
Ja.
Also da bestehe ich eigentlich fast immer drauf.
Ja.
Das ist doch mein Vater, da will ich doch jetzt die Erde drauf tun. Ich will doch hier nicht von so einem offenen Grab weggehen. Das ist nämlich ganz häufig so. Ich könnte jetzt aufzählen, welche Friedhöfe in Hamburg das so halten, dass das normal ist, dass die Gesellschaft dann eben schon einfach mal weggeht.
Ja.
Und da gar nicht wissen, wird das jetzt eigentlich zugemacht? Kommt der da wieder, ja, wird der da wieder raus? Also, oder etwa ganz wieder, genau, rausgeklaut? Oder, also man will doch beerdigen. Das will man doch, ja, dass es jetzt auch wirklich geschieht. Also das halte ich schon immer noch für wirklich grob fahrlässig hinterwäldlerisch, was da hinter Gebührenordnungen und Regularien versteckt, verbeamtet passiert.
Naja, auch im Grunde genommen ein Stückchen diese ohnmächtige Sprachlosigkeit von Trauernden, denen das richtig, richtig gut tut, wenn sie selber was machen.
Naja, darum geht's ja. Und genau, wenn ich das plausibel mache in solchen Büros, ja, dann verstehen die zwar in dem Moment, aber so richtig mögen tun sie mich dafür nicht.
Nein.
Genau. Dass ich mich da durchsetzen,
nein,
will.
Nein, nein. Das ist aber, du bist ja also als Bestatterin, du bist ja auch ein bisschen unrein, bist du ja auch, ne?
Ja, wobei, gut, die sind ja nun, das ist ja deren Tagesgeschäft, dass sie mit Bestattern die ganze Zeit,
stimmt,
zu tun haben. Das glaube ich jetzt nicht, dass es darum geht. Aber du bist halt dann unbequem, weil du etwas aus der Reihe tanzt.
Ganz,
das ist,
genau,
hier einfach, ja, gang und gäbe. Das wird von unseren, von, ja, unseren Mitarbeitern zugeschaufelt und am besten auch, wenn die Trauergemeinde schon den Friedhof verlassen hat.
Da waren wir doch, glaube ich, bei einer der letzten Sendungen, ne? Das macht man so.
Ja, das war da der Allgemeinplatz, ne? Hatte ich, glaube ich, über meine Mutter erzählt an der Stelle wirklich. Das ist eins meiner ganz schlimmen Traumatisierung als, mhm, Kind. Ja, das, was man tut und was man zu lassen hat, was ganz Schlimmes. Ist wirklich, ja, was Schlimmes und was Verletzendes. Und da, glaube ich, hängen wir als Gesellschaft tatsächlich, gerade was die Bestattung betrifft, hängen wir da noch ganz schön drin. Auch wenn man heute sagen kann, also jetzt in Hamburg setzt sich das Gott sei Dank jetzt auch etwas mehr durch, aber wenn man jetzt nach Berlin guckt, da gibt's ja noch viel ausschweifendere Bestatter, weil Berlin natürlich im Vergleich zu Hamburg ist ja ein Dorf gegen Berlin, muss man ja auch einfach immer wieder sagen. Aber dass die Bestattungskultur durchaus wesentlich lebendiger und bunter geworden ist.
Ja.
Es gibt ja so eine Serie auf Netflix, Das letzte Wort mit Anke Engelke.
Genau.
Und witzigerweise, ja, ist mein Sohn, ich habe ja so einen Schauspielersohn, der ist ja der junge Bestatter, der im Keller die Verstorbenen zurecht macht. Und als er mal dann gefragt wurde hinterher nach dem Drehen, na, wie war denn das und so, weil er ja alles Mögliche lernen musste über die Totenversorgung, und dann hat er eben so gesagt, naja, ihm sei das schon vertraut, weil er mir ja auch viel hilft. Also da waren die eben alle ganz baff, also wie, ja, ungewöhnlich dieses Koinzidenz war. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass eben Anke Engelke da eine Trauernde spielt, die aus ihrer ganzen Apathie und völligen Erstarrung, in die ja manchmal ein Mensch aus Schmerz verfällt, heraus plötzlich dann entschließt, Rednerin zu werden.
Ja.
Und dann macht sie also da so eine schnell so eine kleine Pauschalausbildung. Und natürlich, die Frau ist ja einfach wirklich urkomisch. Und das schafft sie da an der Stelle auch. Dann geht es irgendwie um, ich weiß nicht, Eichendorff oder Meyer, irgendein Gedicht, was man also dann zu jeder Gelegenheit, dass es immer passend ist. Und dann widerspricht sie eben. Man sieht immer wieder Szenen, wo sie dann widerspricht und es findet sie gar nicht und so. Und ganz am Schluss, wo dann alle irgendwie da so steif und feierlich und genau in diesem sehr, sehr pathetisch ernsten rituellen Ablauf verabschiedet werden am Schluss von diesem Ausbilder für Redner. Er schüttelt jedem die Hand und sagt alles Gute auf ihrem Weg und überreicht also ein Zertifikat und am Schluss grapscht sie dann, als sie dran ist, nach dem Zertifikat und dann reißen die so hin und her an dem Zertifikat und dann sagt sie zu ihm, schüttelt sie seine Hand, sagt sie alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Also sie dreht es sofort um, weil sie das also so grauenhaft findet, diesen ganzen ja. Zirkuskram. Naja, und da wollte ich nur kurz drauf kommen, dass, was natürlich schön ist, nachher dann zu sehen, ist, sie begleitet dann als Rednerin natürlich verschiedene Feierlichkeiten und eine ist so richtig mit Rums und Tatarata, Blaskapelle, die dann da quer über den Friedhof und die ganzen Gäste und Freunde und Verwandte und Angehörigen sind alle bunt angezogen und sind fröhlich und tanzen hinter dieser Blaskapelle her. Und da muss ich gerade dran denken, dass ich sowas Ähnliches, also natürlich nicht in dem Ausmaß, aber auch mal erlebt habe auf einem Friedhof, dass ich eben eine von meinen letztes Mal besagten Papieruhren in rosa, das ist so ein ziemlich starkes Pink, wurde da getragen und die ganzen Gäste waren auch alle bunt angezogen und waren auch alle im Gespräch und also plauderten miteinander und wir zogen da also über den Friedhof in Richtung des Grabes und dann kam uns eine andere Trauergesellschaft entgegen, alle schwarz gekleidet, der Bestatter auch schwarz und trug so eins von diesen traurigen, dunkelroten Baccarat-Rosengestecken vor sich her. Und diese Diskrepanz war so auffallend. Die waren alle ganz still und ernst. Und das ist natürlich heutzutage, würde ich mal sagen, Gott sei Dank, einfach eine Bewegung, die sich ja unglaublich entwickelt und aufgelockert hat und auch das immer mehr tut und auch vom Friedhof weg. Man kann ja auch, man muss ja nicht unbedingt eine Trauerfeierhalle oder eine Kapelle, man kann das auch zu Hause im eigenen Garten und so machen. Aber um es jetzt abzurunden, und ich glaube, unsere Sendezeit ist ja jetzt auch um, ich finde halt, es ist ja nicht nur eine äußere Veranstaltung. Äußerlich das anders und schön zu machen, ist total wichtig. Aber absolut. Das Richtige dabei auch zu denken und zu fühlen, also im Sinne von, wir sind eben geistige Wesen, wir sind geistig-seelische Wesen als Menschen und wir haben ja schon mal eine Sendung gehabt, das, was weg ist, ist woanders. Ne? Und da im Bewusstsein zu haben,
bis nächste Woche,
dass das mehr ist als der Tod. Tschüss, Claudia.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.